das Ganze geweiht. Eigentlich ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir Finanzen, wenn wir von unserem Lohn einen Teil Gott geben, damit möchten wir Gott Dank ausdrücken, aber Gott sieht diesen Anteil dann als eigentlich, dass wir bereit sind, ihm das Ganze zu weihen. Und Gott sagt dann, das will ich segnen. Und so ist es auch mit unseren Kindern. Wenn wir sie weihen, dann soll ihr ganzes Leben damit geweiht sein. Schon im Alten Testament heißt es, heilige mir alle Erstgeburt, 2. Mose 13, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen, mir gehört es, sagt Gott. Die Bedeutung des Ersten, mein erster Punkt, mein zweiter heißt Lust und teilweise auch Last. Kinder, seid fruchtbar und vermehrt euch, sagt die Bibel, 1. Mose 1,26, Gott hat die Natur so eingerichtet, dass wir Nachwuchs bekommen. Das ist etwas Natürliches und Normales. Ein Kind macht Freude, schenkt Befriedigung und Erfüllung im Leben. Meine Schwester hat an einer Arbeitsstelle gearbeitet, da waren einige Frauen tätig, einige waren auch nicht verheiratet oder hatten keine Kinder. Sie haben sehr viel Geld ausgegeben für Erholung und Entspannung. Aber meine Schwester hat gesagt, hey, wir haben nicht so viel Geld für Urlaub, aber Kinder zu haben ist eine tiefe Befriedigung. Das ist einfach was Besonderes. So, Kinder schenken Freude, Befriedigung und auch Erfüllung im Leben. Heute redet man davon, Kinder kosten Geld. Man sieht nur den wirtschaftlichen Aspekt. Natürlich kosten Kinder Geld. Also manche haben das schon berechnet, die sagen, ein Kind, bis es selbstständig ist, 200.000 Euro pro Kind. Da wissen wir, was wir getan haben, wenn du zwei oder drei Kinder aufgezogen hast. Ja, aber das ist die schöne Seite der Kinder. Sie machen Freude. Es ist erstaunlich, dass meine Schwiegermutter war so eine Person, wenn die einen Kinderwagen sah, musste die in den Kinderwagen reingucken. Die wollte so ein Kindergesicht, so ein Baby sehen. Ja? Das hat sie irgendwie begeistert. Das ist eigenartig, aber das ist so. Manche Frauen, die sind so gestrickt. Vielleicht sind es auch alle, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist die positive Seite, aber Kinder zu haben ist auch mit einer Aufgabe verbunden. Das ist die andere Seite. Wir müssen ja beide Seiten sehen. Es gibt eine Erziehungsaufgabe. Und als Christen glauben wir, dass die den Eltern zukommt, primär. Natürlich wird auch der Kindergarten, die Krippe vielleicht, aber der Kindergarten und die Schule einen Teil Erziehungsleistung vollbringen und ein Unternehmen. Kinder zu haben bedeutet Verantwortung für das Kind zu übernehmen, bedeutet Verpflichtung zur Fürsorge. Die Eltern haben die Fürsorgepflicht, die Erziehungspflicht, aber auch die Fürsorgepflicht. Und damit ist ein Kraft- und Zeitaufwand verbunden. Es gäbe so manche Beispiele, wo zum Beispiel Frauen einfach ihr Kind abgegeben haben, weil sie sich eingeschätzt haben, dass sie diese Erziehungsleistung, diesen Kraft- und Zeitaufwand nicht bewältigen können. Es gibt ja Kinderklappen, wo man Kinder abgeben kann, solche Dinge, aber davon reden wir heute lieber nicht. Erziehung. Ich habe da so ein schönes Bild mitgebracht. Das Familienhaus, der Samuel ist ja fleißig dabei, das Haus zu überarbeiten und zu optimieren. Und wenn er dann bei der Arbeit ist, darf er gerne an das Bild denken. das Familienhaus, Erziehung durch Beziehung. Ich denke, das ist ein griffiger Begriff, der uns in Mark und Blut übergehen soll, in Fleisch und Blut. Dieses Haus, die Erziehungswissenschaftler, aber auch die Bibel, verbindet damit drei Aspekte. Beim Haus fängt man ja an mit dem Fundament. Ein starkes Fundament durch gute Beziehungen. Es ist wichtig, dass Eltern, und das ist da stehen wir etwas in Konflikt mit säkulären Erziehungsmodellen, die Kinder am frühesten oder sehr früh abgeben würden in die Krippe, damit die Frauen sehr früh auch arbeiten können. Eine gute Beziehung zu den Kindern zu haben, bedeutet, mit ihnen Zeit zu verbringen, bedeutet einfach, ja, Gemeinschaft zu haben, Anteil zu nehmen, sie zu begleiten. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die war auch alleinerziehend, geschieden. Sie hat ihrem Sohn den Haustürschlüssel um den Hals gehängt und hat ihn fortgeschickt zum, was weiß ich, Kindergarten, in die Schule. Und wenn er nach Hause kam, hat er den Hausschlüssel gehabt. Aber wenn er nach Hause kam, war niemand da. Ich bin da sehr dankbar, dass meine Mutter war noch vom letzten Jahrhundert, und damals war es üblich, dass die Frauen zu Hause blieben, wenn sie Kinder hatten oder vielleicht Heimarbeit gemacht haben. Ich war sehr dankbar für mich selber, dass ich eine Mutter hatte, die immer zu Hause war, die immer für mich da war, die, mit der ich reden konnte, mit der ich alles austauschen konnte, wo ich wusste, sie liebt mich und sie will das Beste für mich. Und ich denke, heute ist es schwieriger, so zu leben, aber wichtig ist dieses Fundament, eine gute Beziehung. Dann ein weiterer Erziehungsauftrag ist, dass die Kinder zu Selbstständigkeit und Verantwortung erzogen werden. Selbstständigkeit und Verantwortung, da könnte man auch eine ganze Predigt davon machen. Es soll ja auch Eltern geben, die ihre Kinder versuchen, an sich zu binden oder sie nicht loszulassen. In 1. Mose 2 heißt es, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Partner, also seinem Mann, anhängen. Mann oder Mensch, dann wären es beide. Also damit eine Ehe gelingen kann, geht es auch darum, dass die Paare, dass die zwei Paare, also Mann und Frau, dass sie einfach das Elternhaus innerlich verlassen und loslassen. Das heißt nicht, dass wir die Brücken abbrechen, sondern das heißt, dass wir innerlich frei werden, eine neue Bindung einzugehen, aber die alte trotzdem weiter pflegen. Eltern sind immer noch erwünscht. Besonders manchmal, wenn es um finanzielle Unterstützung geht. Aber okay, nur nebenbei. Also, dann das dritte Aspekt ist das Dach. Begleitung mit Disziplin, liebevoller Disziplin. Ich denke, jetzt macht das Bild einen Sinn. Ich glaube, bei manchen Familien war das so, man hat versucht, die Kinder zu erziehen mit Disziplin, mit Korrektur und so weiter. Aber es hat nicht funktioniert. Warum? Weil zuerst keine gute Beziehungsarbeit stattgefunden hat. Ich sage euch ein Beispiel. Wie gesagt, meine Mutter war Jahrgang 1915 und sie ist 1998 gestorben. Damals war ich 28 Jahre alt. Als ich noch so ein Teenie war, wir hatten ja ein Haus und einen Garten, und da kam immer das Unkraut in diesem Garten. Und dann hat meine Mutter mir die Aufgabe gegeben, ich soll Unkraut rausrupfen. Und ich hatte überhaupt keine Lust, Unkraut zu rupfen oder sonst etwas, die Straße, den Gehweg zu kehren oder irgendwelche, den Speicher aufzuräumen. So Jobs hatte die für mich. Und irgendwie, ich war wirklich nicht begeistert von sowas. Aber wisst ihr, warum ich es dann doch gemacht habe? weil meine Mutter mich geliebt hat, weil sie Zeit für mich hatte und weil ich dann ab und zu danach eine Tafel Schokolade bekommen habe. Also eine Belohnung. Ja. Das hat irgendwie gefruchtet. Und ich glaube, das ist wichtig. Es ist schwierig, ja, wenn man diese Zeit nicht aufwendet für Beziehung und dann aber Disziplin einfordern will. Das ist sehr schwierig. So, Erziehung durch Beziehung. Beziehung, gute, intakte, biblische Beziehung. Genau. Ich möchte abschließen mit einem Gebet der Mutter Teresa. Das fasst es so ein bisschen. Mutter Teresa war ja in Kalkutta tätig, in Indien, missionarisch, das war jemand aus dem Balkan, gläubige Frau. Sie hat folgendes Gebet überliefert. Überall auf der Erde herrscht ein schrecklicher Hunger nach Liebe. Tragt deshalb das Gebet in eure Familien. Zu euren kleinen Kindern. Lehrt sie beten, denn ein Kind, das betet, ist ein glückliches Kind. Eine Familie, die betet, ist eine vereinte Familie. Es ist ganz entscheidend, dass die Eltern ihren Kindern von Gott erzählen. Die Kinder müssen Gelegenheit bekommen, nach Gott zu fragen. Kinder sind aufmerksam. Sie beobachten, was die Eltern tun und lernen daraus aus, dass es nicht gleichgültig ist, wie man sein Leben gestaltet. Wir könnten zu Gott sagen, zum Beispiel, Herr, ich liebe dich, mein Gott, vor den Kindern. Es tut mir leid, mein Gott. Ich glaube an dich, mein Gott. Ich vertraue auf dich. Hilf uns, einander zu lieben, wie du uns liebst. Ein Muster- oder ein Beispielgebet. Damit bin ich beim theoretischen Teil zu Ende. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass Rebecca Sammel und auch die Patin nach vorne kommt. Wir haben ja eine Patin und das war der Wunsch und ich denke, sie darf auch mit dabei sein. Natürlich möchte ich euch bitten, alle aufzustehen. Bitte? Tanten und Onkel. Ja, ja, klar, alles gut. Okay. Ihr dürft alle aufstehen, wenn ihr wollt. Wir möchten jetzt einfach beten und ihnen die Hände auflegen. Bei manchen Segnungen steht dann die ganze Verwandtschaft vorne, aber im Herzen seid ihr auch vorne mit dabei. Gut, dann lasst uns beten. Ich tue jetzt für dich beten, gell? Ja. Okay? Ja. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für den Elias, dass du Rebekka und Samuel den Elias geschenkt hast. Herr, du hast selbst gewollt, dass die Kinder zu uns kommen, zu dir kommen. Und ich bitte dich jetzt, Herr, segne diesen Elias, segne dieses Kind, segne die Eltern. Herr Jesus, wir befehlen sein Leben in deine Hände. Du bist ein guter Gott und du willst, dass unser Leben gelingt. Und so möchtest du auch, dass Elias Leben gelingt. In den Hürden und Schwierigkeiten des Alltags, wenn Probleme anstehen, wenn Entscheidungen da sind. Herr, gib ihm Weisheit und Kraft, ja, sein Leben mit dir zu leben. Und Herr, gib Samuel und Rebekka Weisheit, für Elias ein gutes Vorbild zu sein, mit ihm über Gott, über dich zu sprechen, ihn zu begleiten, ihn in die Selbstständigkeit zu begleiten. Ja, zum Erwachsensein zu begleiten und über ihm zu wachen und ihm die Prinzipien deines Wortes, des Wortes Gottes, dieses gute Wort, ihm beizubringen, ihm zu erzählen, damit er ein Segenskind sein kann. Vater im Himmel, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 So, dürft Platz nehmen. Ja, Gott weiß, was Elias braucht, und unsere Gebete sind manchmal mangelhaft, aber Gott wird alles gut machen. Ja, ich möchte dann noch ein Wort für euch, Gemeinde, weitergeben. Und zwar aus dem 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Und der Samuel wird den Text einblenden. Und ja, vielleicht machen wir so, vielleicht, ja, ich habe euch gebeten zu sitzen. Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen. Wir stehen immer aus Respekt vor dem Wort Gottes auf. Also wer stehen kann, wer sitzen bleiben möchte, darf auch sitzen bleiben. Wir lesen den Text. Ich bitte nochmal Gott um seinen Segen, dann dürft ihr wirklich Platz nehmen. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Soweit mal dieses Wort. Wir beten noch einmal. Vater im Himmel, danke auch für dieses Wort Gottes, für dieses heilsame Wort, das uns hilft, deine Gedanken zu verstehen. Und da bitten wir, Heiliger Geist, leite uns hinein auch in diese Wahrheit. Lass uns dieses Wort verstehen lernen, was das für uns bedeuten könnte. Und Herr, möge dein Wort unausrottbar in unserem Herzen Wurzel fassen, dass es dort verankert ist, dass es uns begleitet durchs Leben. Und dafür danken wir dir auch im Voraus schon. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Genau, ich habe auch den Umriss da mitgebracht, genau. Wenn ein Säugling Hunger hat, ist das Thema. Woher kommen wir mit diesem Text? Der erste Vers war eigentlich ein Text, der nicht so richtig zur Segnung passt, aber dieser Text sagt uns und erzählt uns etwas von den Maßstäben, die in dieser Welt herrschen und die uns auch beeinflussen. Wir leben nicht in einem Vakuum, sondern wir leben in einer Welt, deren Maßstäbe uns im Alltag ständig begegnen. Bosheit oder Schlechtigkeit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung, also falsch Zeugnis geben über den Nächsten und solche Dinge. Das ist die dunkle Seite unserer Gesellschaft. Petrus fängt oder berichtet ein Kapitel vorher, im ersten Kapitel, darüber, er sagt Folgendes: Denn ihr, die Gläubigen in Bithynien, an die dieser Brief auch gerichtet ist, die Gläubigen in der Diaspora, in der Zerstreuung, also die nicht Land oder auf der Fläche Israels wohnen, sondern außerhalb Israels. Er sagt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ihr seid wiedergeboren durch das bleibende Wort Gottes. Da kommt Petrus her. Und dann sagt er, also weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr Christen geworden seid, weil ihr an Christus glaubt und ihm nachfolgen wollt, deshalb legt alle Bosheit etc. ab. Distanziert euch vom Schlechten. die Schlechtigkeit abzulegen. Und wisst ihr, ich glaube, dass viele Menschen wirklich ehrlich versuchen, sich von der Schlechtigkeit zu distanzieren, allgemein gesprochen. Aber sie schaffen es nicht. Man schafft es nicht in eigener Kraft. Das schaffst du vielleicht punktuell mal und irgendwie rutschst du immer wieder in so ein Ding hinein. Warum? Um die Schlechtigkeit zu überwinden, braucht es die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen Gottes Gnade und Gottes Kraft, um die Sünde zu überwinden, um zu widerstehen. Wir brauchen die Verinnerlichung des Wortes Gottes. Deshalb ist es kein Luxus, einen Sonntaggottesdienst zu besuchen. Es ist kein Luxus, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die hat ein Problem. Und zwar, wir haben im Mittelalter, als Martin Luther die Reformation losgetreten hat, da hat er eine große Entdeckung gemacht. Der Gerechte soll seines Glaubens leben oder soll aus Glauben leben. Und es war eine große Erkenntnis, die Gott wieder auf den Leuchter gestellt hat. Nicht durch Leistungsgerechtigkeit, nicht durch Pflichtbewusstsein, sondern durch Glaube. Glaube. Aber im Laufe der Jahre und Jahrhunderte war die Entwicklung dann so, ja, Glauben heißt Vertrauen und ich vertraue, dass Gott existiert. Also ich glaube an Gott und deshalb bin ich gerettet und dann kann ich mir eigentlich so Gottesdienste sparen. Das war so eine Art Entwicklung. Aber das Problem ist, Jakobus hat Folgendes gesagt: Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke. Oder ich zeige dir meine Werke und mein Glauben. Also so ähnlich heißt es da. Er sagt auch, seid nicht Hörer, sondern auch Täter. Nicht Hörer allein. Wer nur hört, der ist wie jemand, der in den Spiegel schaut und dann geht er weg und vergisst, wie er ausgesehen hat, mehr oder weniger. Es geht um die Verinnerlichung und eigentlich geht es darum, das Wort Gottes auszuleben. Das Wort Gottes muss verinnerlicht werden. Es muss wie die Nahrung verstoffwechselt werden und es muss zu einem Teil unseres Lebens werden. Die Teufel glauben auch und zittern, schreibt Jakobus. Auf das kommt es mir an. Die Teufel glauben auch, aber die Teufel tun nicht das Wort Gottes. Sie leben nicht nach dem Wort Gottes. Und die Teufel werden auch nicht in den Himmel kommen. Die Teufel glauben auch und zittern. Die Teufel kennen Jesus. Die Teufel kennen Gott. Die Teufel kennen das Reich Gottes. Sie glauben auch und zittern. Sie zittern vor dem Gericht. Und wir aber, wir Gläubige, wir Christen, wir sind herausgefordert, das Wort Gottes zu leben, auszuleben, die Liebe zu leben und. Und deshalb geht es in diesem Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Ich glaube, wenn wir jetzt durch die Fußgängerzone gehen würden und würden fragen, sind Sie begierig auf Gottes Wort? Was denkt ihr wohl, was wir da für Antworten bekommen würden? Entschuldigung, sind Sie auch begierig auf Gottes Wort? Ja, wahrscheinlich würden wir ein paar überraschende Antworten bekommen. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist. Hunger, Hunger nach Nahrung. Hunger, ihr seid wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, unverfänglichen Milch. Hunger haben, sich nach etwas sehnen, begierig sein, Verlangen haben. Ein Teil des Menschseins, ein Teil der Seele des Menschen sind Motivationen, sind Antriebskräfte. Wir sind Menschen, die motiviert sind, irgendwas zu erreichen. Ja, manche wollen eine Karriere hinlegen, andere wollen sich bildungstechnisch heraustun, groß tun. Ist ja alles in Ordnung. Da gibt es verschiedene Triebe, Antriebskräfte im Menschen, etwas erreichen wollen, etwas haben wollen. Ein Säugling, das Bild dieses Säuglings, der Säugling, nur wenn der Hunger hat, wird es ungemütlich. Dann will der was haben. Er will entweder gestillt werden oder gefüttert werden. Und der gibt nicht Ruhe, bis der Magen voll ist. Und so sollten wir sein mit dem Wort Gottes. Wir sollten begierig sein. Begierig nach dieser lauten Milch des Evangeliums, des Wortes Gottes. Übrigens, wer Hunger hat, ist vermutlich auch gesund, wer Appetit hat. Es gibt da Leute, die Appetitlosigkeit haben. Die können nicht essen, die kriegen nichts runter. Da braucht man sogar Medikamente, um den Appetit anzuregen. Weil wenn du nichts isst, irgendwann nimmst du ab und irgendwann bist du magersüchtig und irgendwann kann man sogar an Magersucht sterben. Aber bei uns sollte keine geistliche Magersucht diagnostiziert werden. Ja, irgendwann, wenn dieser Punkt überwunden ist, wenn du zum Beispiel fastest nach dem dritten Tag, gar nichts isst, nur trinkst am dritten Tag, macht es nichts mehr aus, kannst du auch 4, 5 Tage und noch länger fasten. Irgendwann ist das Hungergefühl weg und dann klappt's. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, seid begierig. Seid genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, wie es Verlangen hat, sollt ihr auf das Wort Gottes, auf Gottes Wort begierig sein, auf die unverfälschte Milch. Ja, unverfälschte Milch. Ich habe mal nachgeschaut, in der letzten Zeit gab es so Berichte über Mikroplastik. Ja, wir haben ja das Thema Umweltschutz ist ja auch ein Thema, das immer wieder auftaucht, wird ja auch parteipolitisch nach vorne gebracht. Und das Thema Mikroplastik in den Meeren und Plastiktüten, ganze Seefelder, Felder voll Plastik, das im Meer schwimmt. Vögel, die Elektroteile verschlucken, die bei lebendigem Leib verhungern, weil der Magen voll ist mit Plastik oder sonstigem Müll und nichts mehr reinpasst. Ich habe einen Artikel gefunden über eine Untersuchung in Italien. Also im Oktober 22 wurde bekannt, es geht um Muttermilch, im Oktober 22 wurde bekannt, dass in Rom bei einer Untersuchung von 34 Muttermilchproben von Frauen, die eine Woche zuvor ihr Kind geboren hatten, in 75% der Fälle Mikroplastik in der Muttermilch nachgewiesen werden konnte. Die gesundheitlichen Folgen sind heute noch gar nicht genau abzusehen. Mikroplastik, wo kommt Mikroplastik her? Aus Kosmetika, also das sind, ich glaube, Teile, die kleiner als 5 mm sind, Plastikteile, die kommen von Putzlappen, von Schwämmen, von Kaugummi, von Fließjacken, von Meeresfrüchten. Wenn man Meeresfrüchte verzehrt, ist Garnelen und solche Dinge, ich möchte niemand den Appetit verderben, aber Dieses Mikroplastik taucht überall auf. Überall. Sogar in der Muttermilch. Zur Zeit Jesu gab es noch kein Mikroplastik. Deshalb war das ein gutes Beispiel für damals. Aber heute, wenn du heute sagst, die unverfälschte Milch, saubere Milch, übrigens, die Chinesen haben viel, ich glaube, Trockenmilch, also in Deutschland gekauft, weil die chinesische Milch oder Trockenmilch, die ist auch nicht ganz hasenrein. So, die hatten die Vermutung, dass in Deutschland kriegst du noch bessere Milchqualität wie bei ihnen. Hunger nach dieser unverfälschten Milch. Diese unverfälschte Milch, die damals tatsächlich unverfälscht war, ist ein Bild für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein heiliges Wort. Es ist das Wort des Konstrukteurs, des Schöpfers der Menschheit, des Schöpfers des Menschen und der Stoffkreisläufe, der biologischen Kreisläufe, alles, was in der Natur an Gesetzmäßigkeiten, in der Physik, in der Chemie an Gesetzmäßigkeiten da sind, alles von Gott geschaffen. Gott kennt sich aus. Gott hat das alles ins Leben gerufen. Er ist der Schöpfer. Und dieses Wort, er kennt auch uns als Menschen. Und wisst ihr, Gott kennt auch die menschliche Psyche. Und wer mal mit Depressionen zu tun hatte, wer mal mit Psychotherapeuten, Psychiatern und sowas zu tun hatte, der weiß, wie kompliziert eine menschliche Psyche sein kann. Gott ist der Schöpfer dieser Psyche. Und wenn Gott in seinem Wort etwas sagt, dann hat das Gewicht und Autorität. Dann sollte man das ernst nehmen. Das, was Gott in seinem Wort sagt, das tut uns gut. Das ist wichtig für uns. Wenn ich jetzt vor einer Zuhörerschaft von Wissenschaftlern reden würde, würden wahrscheinlich manche, die jetzt nicht so viel mit Gott zu tun haben und am Hut haben, würden wahrscheinlich widersprechen. Aber wir haben es irgendwann auch im Griff. Ja? Es dauert nur noch ein bisschen. Ich habe da jetzt so ein bisschen meine Zweifel. Natürlich kann man schon viel. Der Mensch hat sich die Erde untertan gemacht und viele der wissenschaftlichen Dinge entdeckt. Aber eines steht trotzdem fest, was Gott in seinem Wort sagt, ist gut für uns. So, diese unverfälschte Milch, die Art der Nahrung, von der Petrus spricht, ist eine geistliche Nahrung. Jesus selbst sagt in Matthäus 4,4, der Mensch, als er in der Wüste war und fast gefastet hatte, kommt der Teufel, versucht ihn und sagt, hey, du hast doch jetzt Hunger, 40 Tage gefastet. Wenn du Gottes Sohn bist, mach doch aus diesen Steinen Brot. Hilf dir doch selbst. Sagt Jesus, der Mensch lebt nicht nur von Brot, also von natürlicher Nahrung, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. In anderen Worten, wir brauchen Nahrung. Eine natürliche Nahrung für unseren Leib und Flüssigkeit. Aber wir brauchen auch Gottes Wort, wenn wir wirklich ausgeglichen und glücklich sein wollen, ist Gottes Wort wichtig. Amen? Amen. Gottes Wort ist wichtig. Wir sind ja keine Arbeitsmaschinen. Natürlich sind wir als Schwaben fleißig, aber wir sind trotzdem keine Arbeitsmaschinen. Wir sind geistige Wesen, was den Intellekt betrifft, also was das Denkvermögen und sowas betrifft. Wir sind geistliche Wesen, was das Reich Gottes betrifft. Und der Mensch sucht trotzdem nach Sinn und Bedeutung im Leben. Wo komme ich her? Wozu lebe ich überhaupt? Die Sinnfrage. Und wohin gehe ich? Was ist die Zukunft nach dem Tod? Und darauf will Gott uns in seinem Wort eine Antwort geben. Und er gibt uns dort eine Antwort. Er hat dem Menschen das Leben geschenkt, da kommen wir her. Er will, dass wir ein Leben mit ihm leben, dass er auf dem Thron unseres Herzens sitzen darf, dass er mitentscheiden darf, dass er gefragt wird, dass er mit einbezogen wird in unseren Alltag. Das will Gott. Gott will nicht nur sonntags im Gottesdienst geehrt werden und dann sind 6 Tage Pause, sondern er will Teil unseres Lebens sein. Ja, woher oder Gott gibt uns, wie gesagt, auf diese Fragen gibt Gott uns seine Antwort durch sein Wort. Und nun möchte ich noch ganz am Schluss kurz auf dieses Wort Gottes zu sprechen kommen. Hunger nach dem Wort Gottes, Hunger nach dem ewigen Wort. Seid begierig nach der lauteren Milch, nach dem Wort Gottes. Johannes schreibt in seinem Evangelium, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. In anderen Worten, im Anfang, also vor aller Zeit, vor der Schöpfung der Erde und auch des Kosmos, Schöpfung, alle, die ganzen Gestirne, Galaxien, Sonnensysteme, das alles ist Schöpfung, geschaffen von Gott. Gott war vor der Zeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also wenn wir jetzt Jesus für das Wort setzen, dann war Jesus bei Gott. Hier klingt auch das Thema Dreieinigkeit an. Und das Wort war Gott. Jesus war auch Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind beteiligt an der Schöpfung dieser Erde, dieses Kosmos, dieser Galaxien und, und. Und jetzt kommt das Gewaltige. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Als Jesus, wir feiern an Weihnachten die Menschwerdung von Gottes Sohn. Das Wort, das ewige Wort, der Sohn Gottes wird Fleisch. Gott ist Geist. Und jetzt wird dieser Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Dieser Sohn Gottes wird jetzt Mensch, er wird Fleisch. Er kommt in Form eines Säuglings, wie der Elias, in diese Welt. Daran erinnern wir uns an Weihnachten. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist doch gewaltig, oder? Gott wird sichtbar in Jesus. Gott wird erfahrbar, erlebbar. Er wird verständlich in Jesus. Wenn wir mit Menschen reden, irgendwo im Urlaub, in der Gastronomie, irgendwo in der Fußgängerzone oder sonst wo, ja, wer ist Gott? Ich hatte neulich ein Gespräch mit meiner Friseuse. Wisst ihr, wenn man frisiert wird, dann hatten wir ja Zeit und da kommen so Gespräche zustande. Und dann sage ich, ja, es geht auch um Beziehung mit Gott. Und so sagt sie, ja, aber ja, die wollte jetzt, wir haben über KI gesprochen. Ich habe ihr gesagt, du, über KI kannst du dir, du kannst die KI fragen nach einem Predigtthema, also ein Thema, das dich interessiert, und die gibt dir eine Antwort. Du schreibst, sagst, du hast die Frage und sagst eine Seite, Thema, kannst fragen, was du willst. Was bedeutet Glaube zum Beispiel? Die KI gibt Antwort, was Glaube ist. Dann sagt sie, ja, na ja, ja, die wollte jetzt eine wissenschaftliche Antwort. Wie kann man Gott erklären? Wie kann man Gott beweisen, wissenschaftlich beweisen? Dann sagte ich hier, man kann vieles erklären. Man kann vieles auch wissenschaftlich, gerade Schöpfung oder Evolution. Warum Schöpfung? Oder die ganzen naturwissenschaftlichen Dinge, da kann man viel erklären und auf Gott Rückschlüsse ziehen. Aber was man mit Gott nicht machen kann, ist, wisst ihr, in der Wissenschaft, zum Beispiel in der Chemie ist es so, du hast drei Größen Und wenn du forschst, dann lässt du zwei Größen konstant und die dritte veränderst du. Und dann untersuchst du, überlegst du, wie ändert sich das, damit ich eine Gesetzmäßigkeit herausfinde. Dann lasse ich diese gleich und ändere die andere und versuche, Regeln herauszufinden. Das funktioniert mit Gott nicht. Du kannst nicht Gott in ein Reagenzglas sperren. Oder Gott kann man nicht auf empirische Weise erkennen, also über die naturwissenschaftlichen Disziplinen. Sondern Gott kann man nur erleben, indem man ihm vertraut und eben auf sein Wort eingeht und ihm glaubt. Wenn du das tust, was da drin steht, und vertraust darauf, dass er darauf reagiert, dann kannst du Gott erleben, dann kannst du Gott erfahren. Es ist für manche zu einfach oder zu schwierig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist der Zugang zu Gott, Glaube. Glaube ist der Zugang, nicht wissenschaftlich. Es gibt ja auch eine christliche Wissenschaft, eine Denomination, die sich christliche Wissenschaft nennt, die ja so den Anschein erweckt, dass es auch so eine Art Geheimwissenschaft über das Christentum gibt. Aber das sehe ich im Wort Gottes nicht. So, das ist vielleicht die Muttermilch mit Mikroplastik vermischt. Muttermilch mit Mikroplastik ist verunreinigte Milch. Es gibt auch verunreinigte Wahrheit des Wortes Gottes. Leider. Leider. Man muss aufpassen. Man muss aufpassen, dass man nicht, wisst ihr, wenn man so eine leichte Akzentverschiebung hat im Wort Gottes, plötzlich bist du auf einer anderen Schiene. So, es gilt, das Wort Gottes wirklich zu erforschen, zu verinnerlichen und so weiter. Mein letzter Gedanke ist, das Wort Gottes, seid begierig nach diesem Wort, das Wort Gottes, am Anfang hat Gott geschaffen und also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Und dann heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 1. Mose 1. Und die Erde war wüst und leer und praktisch Nebel schwebt über dem Wasser und so weiter. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. In anderen Worten, Gottes Wort löst Prozesse aus. Gottes Wort bewirkt Veränderungsprozesse. Gottes Wort ist mächtig. Gottes Wort hat Autorität. Wenn Gott spricht, dann passiert etwas. Und das bräuchten wir wieder in unserem Glaubensleben viel mehr, damit unser Glaube auch gestärkt wird und ein Fundament hat. Wir brauchen immer wieder Erlebnisse mit Gott, dass unser Glaube lebendig bleibt. Wir brauchen keine tote Religion, sondern wir brauchen Erfahrungen mit Gott, so wie Helga. Sie hat dringend geboten bekommen, zum Arzt zu gehen, im Krankenhaus eine Untersuchung zu machen. Und sie war sehr besorgt. Wir haben für sie gebetet. Diagnose war alles in Ordnung. Sie fühlt sich sehr gestärkt durch dieses Erlebnis. Die Bibel sagt, Jesaja 53, Vers 4, durch seine Wunden ist uns Heilung zugesprochen. Wir glauben auch an Krankenheilung durch Gebet und durch Glaube an Gott. Und zwar Gott, der die Naturgesetze in Kraft gesetzt hat, kann auch Naturgesetze außer Kraft setzen. Ich könnte jetzt ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel, als Josua gekämpft hat, hieß es, Sonne, steh still über dem Tal Ayalon. Und tatsächlich, aber ich möchte euren Glaube nicht zu sehr strapazieren, euer Vertrauen. So, was wichtig ist, dass wir dem Wort Gottes Autorität zutrauen, dass wir ihm zutrauen, dass es Prozesse der Veränderung auslöst und auslösen kann, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott in unser Leben einbeziehen. So, wir sollten wachsam sein, dass unser Hunger und Durst nach dem Wort Gottes nicht nachlässt. Nicht nachlässt. Amen. Amen. Petrus schreibt in seinem zweiten, und das ist mein Schlussvers, in seinem zweiten Brief am Ende: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachset in der Gnade. Wachse in deinem Glaubensleben. Wachse. Entwickle dich weiter. Verändere dich. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, das Fleisch gewordene Wort. Herr, du bist ein mitfühlender hoher Priester geworden, ein mitfühlender Mensch, ja, unser Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir. Du bist uns nahe gekommen. Du wolltest erfahrbar werden, du wolltest, dass Gott in dir erkannt werden konnte. Und Herr, so wie du Menschen geheilt hast, wie du Menschen geliebt hast, wie du Menschen Vergebung zugesprochen hast, so ist unser Vater im Himmel. Und so sind wir dankbar, dass wir so einen wunderbaren, einen liebenden Gott haben, der Teil unseres Lebens sein will. Ich danke dir, Herr. Herr, wir beten auch für uns selber, für unsere Familien, auch für Samuel, Rebekka und Elias, Herr, schenk ihnen Gnade, dass sie einfach immer wieder Lebenserfahrungen mit dir machen, dass sie gestärkt werden im Alltag, dass sie Gnade finden, treu und ehrlich leben zu können, nicht in Versuchung zu geraten, in die Maschen der Welt, in diesen Einflusssphäre unserer Kultur verstrickt zu werden, sondern dass wir alle zusammen rein und heilig leben können, bis wir dich schauen dürfen. Du hast gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr seid, wo ich bin. Herr, das ist unsere Zukunftsperspektive. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Wer möchte noch beten? Amen. Amen. Und Herr, ich möchte dich einfach nochmal auch beten, Herr, für uns alle. Schenk du uns diese Kraft, die wir brauchen, diese verändernde Kraft des Heiligen Geistes, der uns in die Lage versetzt, so zu leben, wie es dir gefällt. Herr, wir schaffen es nicht in eigener Kraft. Wir schaffen es nicht zu verzichten. Aber wenn du mit deiner Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben Raum gewinnst, sind wir Überwinder, sind wir Sieger, stehen wir über den Dingen und haben die Kraft, so zu leben, wie es dir gefällt. Herr, das macht uns demütig, dass wir nicht in eigener Kraft die Ziele erreichen können. Aber wir sind dankbar, dass wir in Demut vor dir sein dürfen und um diese Kraft des Heiligen Geistes bitten dürfen. Und du gibst uns die Kraft. Du versprichst uns, dass du diese Kraft in unser Leben hineingibst, damit wir wirklich ein gottseliges Leben leben können. In Ehre vor dir. Halleluja. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Ja, wir möchten auch einfach Gelegenheit geben, dem Herrn ein Opfer zu geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und wenn du auf dem Herzen hast, nichts zu geben, dann lass es einfach vorbeigehen und der Herr segne euch. Ich möchte bitten, dass Martin uns das Opfer einsammelt.
Er segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht tiefer Friede, begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch deinen Geist. Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht tiefer Friede, begleite dich. Die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. Ob du in der Welt träumtest, nur verheißungsvoll bestehen, oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen. Friede mit dir. Friede mit dir. Friede mit dir. Friede.
Ja, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir am Ende und dann